Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Knochen, aber auch Überreste von Menschen zum Teil oder Schmuck oder Waffen oder Schwerter. Willst du was dazu sagen? Du hast sie geguckt? Nee? Ich dachte, du möchtest das sagen. Freds Papa auf jeden Fall ist so ein Archäologe. Jetzt geht mir das Bild weg hier, wieso? Moment, muss mal kurz hier technische Probleme lösen, genau. Und dieses Abenteuer, das er jetzt hier erlebt, also er hat schon mehrere Abenteuer mit seinem Papa erlebt, fährt mit dem auf Grabungen oder fährt in fremde Länder. Da war er erst gar nicht so begeistert, dass sie auf die Schwäbische Alb fahren im Süden Deutschlands. Und er dachte, oh, er würde viel lieber nach Mittelamerika oder weiter wegfahren oder nach Südamerika, irgendwas Tolles erleben. Aber die Schwäbische Alb ist gar nicht so unspannend, das werdet ihr jetzt mal merken. Und er fällt, der Fred ist ein Zeitreisender, der fällt immer durch die Zeit. Und in diesem Abenteuer fällt er 35.000 Jahre zurück in der Zeit, als Deutschland und auch andere Länder der Erde mit Eis überzogen waren. Ihr seht hier, alles, was hier so ein bisschen milchig ist, ist Eis gewesen. Und hier zum Beispiel die 1 und die 2 und die 7, das sind Städte wie Berlin, Hamburg, Amsterdam, sind völlig mit Eis überzogen. Und im Süden, wo die Alpen hier sind, die 6 und die 4, das ist München, war auch alles mit Eis überzogen. Da konnte man gar nicht leben. Das waren 2-3 Kilometer dicke Eisschichten. Und darüber auf diesem schmalen Streifen, da liegt die Schwäbische Alb. Und da konnten die Menschen damals leben, weil es da nicht so sehr kalt war. Und da finden die ganz tolle Kunstwerke, solche kleinen Pferdchen in dem Fall. Ich habe die mal extra auf meine Hand gelegt, dass ihr seht, dass die wirklich nur so groß sind. Oder hier so ein Mammut. Und dann hätten wir noch, was könnte das sein für ein Tier, das in der Eiszeit gelebt hat? Was glaubt ihr? Irgendeine Idee? Willst du was sagen? Soll ich mal kommen?
Vielleicht ein Bison.
Ein Bison oder ein Wiesent, genau. Und dann haben wir hier noch ein anderes Tier. Da müsst ihr euch noch die Beine dazu vorstellen, die sind leider über die Jahre abgebrochen. Das ist ein Höhlenlöwe. Oder wir haben einen Fisch, die gab es eigentlich immer. Oder hier, das erkennt ihr alle, Ente, ne? Oder ein Wasservogel. Was glaubt ihr, wieso die Menschen damals diese Kunstwerke gemacht haben? Einfach nur, weil sie schön waren? Vielleicht schon. Die Archäologen, die wissen das auch nicht. Und wenn ihr eine tolle Idee hättet, dann würden die sich vielleicht sogar freuen. Also die glauben, dass man sie vielleicht so an Lederbändern um den Hals getragen hat, dass es vielleicht ein Erkennungszeichen war, wie vielleicht heute vergleichbar mit Pfadfindern. Die einen hatten einen Mammut so als Stammeszeichen, die anderen hatten vielleicht eher einen Bison. Womöglich geht es in diese Richtung. Eine ganz tolle Figur ist noch dieser hier. Was ist das denn? Ich habe da an der Löwenmensch, ich übersetze mal, genau. Das ist ein Mensch, ein aufrecht stehender Mann mit dem Kopf eines Löwen. Und das ist schon eher eine kultische Sache. Da glauben die Archäologen, das war vielleicht ein Schamane oder so, der sich ein Löwenfell umgelegt hat, der vielleicht so ein bisschen eine Funktion hatte wie ein Priester. Und der sieht so bröckelig aus, weil der Mammutknochen, aus dem er geschnitzt ist, über die Jahrtausende so bröckelt. Und das war für die Archäologen eine ganz schöne Herausforderung, das so Stückchen für Stückchen wieder zusammenzusetzen. Das war eine ganz schön lange Arbeit, aber sie haben es eigentlich gut hinbekommen. Der Fred fährt in die Schwäbische Alb und ich habe mir überlegt, als ich mir diese ganzen Kunstwerke angeguckt habe, wie die Menschen da so gelebt haben, also wie das vielleicht so abgegangen sein konnte in so einer Höhle. Und da würde ich euch jetzt mal ein Stückchen vorlesen. Moment, da muss ich erst blättern und dann käme der erste Audio-Track. Läuft schon? Macht nichts, vielleicht aber laut, dass ich es auch höre. Nummer 1 Intro müsste das heißen. Der Junge mit den braunen Haaren betrachtete die Schwielen an seinen Händen. Den ganzen Vormittag schon drehte er zwischen seinen Handflächen ein kurzes, etwa fingerdickes Stöckchen. Dabei glitten seine Hände von oben nach unten an diesem Stöckchen entlang. Von Zeit zu Zeit, wenn er das untere Ende erreicht hatte, musste er oben neu ansetzen. Vor ihm auf dem Boden lag ein Stück Holz. Das Holz hatte eine kleine Kuhle in der Mitte, gerade so groß, wie das Stöckchen dick war. In die hatte der Junge es gesteckt. Dieses Stöckchen war schuld an den Schwielen an den Händen. Das ständige Reiben und Drehen hatte jede Erhebung seiner Handflächen ganz hart gemacht. An einigen Stellen bildeten sich darunter sogar schon Wasserblasen. Wütend kickte der Junge das Holz mit dem Fuß jetzt von sich. Das Stöckchen warf er mit voller Wucht hinterher. Dann strich er sich mit dem Daumen über die Handflächen, um den Schmerz zu lindern. Seine Augen wollten sich mit Tränen der Wut füllen, aber das ließ er nicht zu. Stattdessen schluckte er den Unmut hinunter, stand auf und holte Holz und Stöckchen aus einem dunklen Winkel tief in der Höhle. So weit waren sie gesprungen. Mutlos, aber tapfer, legte er das Holz wieder vor sich auf den Boden und steckte das Stöckchen senkrecht in die Vertiefung. Dann begann er von Neuem. Er drehte und drehte das Stöckchen, bis seine Handflächen, aber auch das Holz vor ihm, ganz warm wurden. Durch die Reibung lösten sich in der Kuhle winzige Holzfasern, die langsam, ganz langsam zu glimmen begannen. Ein feiner Rauchfaden stieg auf. Die Augen des Jungen weiteten sich vor Aufregung. Der Schmerz in seinen Händen war sofort vergessen. Schnell legte er das Stöckchen beiseite und häufte etwas getrocknetes Steppengras auf die zaghafte Glut. Die dünne Rauchfahne verwirbelte durch die Bewegung. Vorsichtig hauchte er in das jetzt glimmende Stroh. Aber schon einen kurzen Moment später versiegte das Glimmen und damit der Rauch. Wieder flog das Holz in das Dunkel der Höhle und das Stöckchen hinterher. Wieder entlud sich eine kleine Welle der Verzweiflung.
Ach, was mache ich nur falsch? Genauso hat es mir Baba doch vorgemacht.
Vielleicht hast du zu doll gepustet.
Ich habe fast gar nicht gepustet.
Naja, vielleicht hast du dann zu wenig gepustet.
Ich kann es einfach nicht.
Sei nicht traurig, Bo. Baba hat gesagt, dass es eine Weile dauert, bis man es raus hat.
Ja, aber so lange...
Warum nimmst du nicht die Steine?
Wir haben keine mehr. Und außerdem müssen wir eh beide Arten des Feuermachens können.
Ganz genau.
Baba!
Und ja... Ich habe dir wirklich gesagt, dass du die Geduld nicht gleich verlieren darfst. Hallo, meine Kleine.
Bo hat den ganzen Vormittag versucht, Feuer zu machen. Ohne Erfolg.
Hallo, Bo. Na, kein Glück gehabt?
Warum kann ich das nicht, Baba?
Du wirst es bald können. Du brauchst einfach ein bisschen Übung. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe.
Oh, Feuerspucker, danke.
Damit kannst du morgen üben. Jetzt komm mit und hilf uns. Wir haben zwei junge Rentiere erlegt. Zusammen mit den getrockneten Wacholderbeeren gibt das ein leckeres Abendessen.
Geschäftiges Treiben herrschte auf einmal in der Höhle, als die Jäger zurückkamen.
Nehmt nur mit in die Höhle.
Über 20 Mitglieder zählte die Sippe, in der Bo und seine jüngere Schwester Lou aufwuchsen. Seine eigene Familie, die seiner beiden Onkel und noch ein paar andere, die sich ihnen für diesen Winter angeschlossen hatten. Schon seit Monaten hatten sie sich in die geräumige Höhle zurückgezogen. Hier blieb die Temperatur das ganze Jahr über in etwa gleich. Das bedeutete einen sicheren Schutz vor dem kalten Winter. Im Frühjahr aber, wenn die eisigen Winde nachließen und es der Sonne wieder gelang, ihre Strahlen durch die immer noch kalten Schichten der Luft bis auf die Erde zu schicken, würden sie die Höhle verlassen und auf die Ebene ziehen.
Ja, das kannst du hier hinlegen.
Die Jäger hatten die beiden Rentiere schon gleich, nachdem sie sie erlegt hatten, an Ort und Stelle ausgeweidet. Sie tranken gerne das noch warme Blut der Tiere. Das gab ihnen Kraft und Energie und die brauchten sie nach der anstrengenden Jagd. Der Geruch von frischem Blut und Fleisch lockte aber auch Raubtiere an, die sich die Gelegenheit einer leicht zu ergatternden Extra-Mahlzeit nicht entgehen ließen. Diesen Kampf wollte niemand vor der Höhle austragen. Hyänen waren besonders gefürchtete Beutediebe. Sie schlichen sich in sicherer Entfernung an die Jäger heran und warteten nur auf eine Gelegenheit, ihnen ihre Beute streitig zu machen. Dieses Mal war es ihnen aber nicht gelungen. Die zerlegten Tiere lagen auf zwei großen Trageschleifen gleich vor dem Höhleneingang. Bo half mit, die fürs Abendessen ausgewählten Fleischbrocken in die Höhle zur Kochstelle zu schleppen. Die Felle der beiden Rentiere hatte seine Mutter schon zum Trocknen nahe am Feuer aufgehängt. Morgen würde sie die Fettschicht an den Häuten mit einem großen Schaber aus Feuerstein abkratzen, damit sie nicht schimmelten oder sich Ungeziefer einnistete und das wertvolle Leder zerstörte. Das Fett würde sie zum Kochen verwenden. Und aus den Fellen nähte sie Bo vielleicht ein neues Oberteil. Aus seinem war er schon bald wieder herausgewachsen. Als der Tag zu Ende ging, krochen Lou und Bo auf ihre weichen, mit getrocknetem Steppengras, Moosen und Rentierhäuten ausgelegten Schlafstellen und deckten sich mit dicken Fellen zu. Der Schein des lodernden Feuers flackerte über die buckligen Höhlenwände und erweckte sie zum Leben. Lou hatte ihre Augen weit aufgerissen, um auf die Höhlenwand zu sehen, als würde sie dort nach etwas suchen.
Bo, siehst du das Mammut?
Wo?
Na da, an der Wand.
Ach, ja, jetzt erkenne ich es auch. Weißt du noch, wie Großvater uns immer gute Nachtgeschichten erzählt hat?
Oh ja, dabei hat er die Wand mit einer Fackel lebendig gemacht und die Schatten tanzen lassen.
Er hat von den Geistern der erlegten Tiere erzählt, die in der Wand versteckt sind. Wenn man genau guckt, sieht man sie überall.
Dabei habe ich immer ein bisschen Angst bekommen, wenn er von der Jagd erzählt hat. Dieser einen Jagd. Wie sich das Mammut noch einmal aufgebäumt hat, obwohl sie alle dachten, es sei schon tot.
Und er war es, der im letzten Moment sein Speer durch das dicke Fell ganz tief ins Fleisch gebohrt hat.
Dafür hat der Löwenmann ihm beim Fest ein geschnitztes Mammut aus Elfenbein um den Hals gehängt.
Irgendwann werde ich dabei sein bei der Jagd. Ach, da freue ich mich schon darauf. So sehr.
Vielleicht schenkt der Löwenmann dir dann auch einen Anhänger. Mhm. Mit dem Tier, das du erlegt hast. Bo? Gute Nacht, Bo.
So ungefähr könnte das Leben in so einer Eiszeithöhle vonstatten gegangen sein, zumindest mal so als Einstieg. Ich bräuchte jetzt wieder Bilder und ich glaube, ich habe es hier selber vermasselt, indem ich meine Sperre da anhatte. Aber jetzt habe ich die ausgemacht und hoffe, dass ich das wieder finde. Dann könnte ich euch nämlich wieder was zeigen. Der Fred, der steht 35.000 Jahre später in der gleichen Höhle in der Schwäbischen Alb. Und kennt ihr das, dass man in Umrissen an Wänden oder in Bleistiftzeichnungen oder in Wolkenbildern Tiere erkennt? Dass man oder irgendwas erkennt, dass man darin irgendwas interpretiert. Und so geht's den Kindern in der Steinzeit, dass sie dort in diesen Hubbeln, die sich an der Höhlenwand bilden, einen Mammut erkennen. Und da ist noch durch den Flackerschein der Fackel, kann man sich das noch ein bisschen näher vorstellen, wie der auch sogar lebendig wird. Und der Fred steht 35.000 Jahre später in derselben Höhle, an derselben Stelle und sieht genau denselben Hubbel da an der Wand und denkt auch, dass das ein Mammut vielleicht sein könnte. Und während der Bo in der Vergangenheit das Feuermachen übt mit diesen Feuerspuckern, die ihm der Vater mittlerweile geschenkt hat, mit diesen Steinen, die so aneinander schlägt, passiert was Magisches. Bei einem dieser Schläge aufeinander purzelt der Fred in die Vergangenheit, wird er einfach in die Vergangenheit gezaubert und steht direkt neben Bo und Lou in der Steinzeit und kann mit denen sprechen. Und jetzt würde ich euch gerne das Feuermachen zeigen. Leider haben wir die Bilder dazu nicht, aber wir können drüber sprechen. Es gab zwei Möglichkeiten, Feuer zu machen. Erinnert ihr euch noch da in der Geschichte, was da, wie die das gemacht haben? Ne? Es war eine Sache. Hier, ich komme mal zu dir.
Mit Feuerstein.
Das war die zweite Sache eigentlich, die andere Sache, die ihr zuerst übt.
Mit den Reiben, mit dem einen Stock und der Rinde.
Ja, mit dem Reiben. Und es ist unglaublich schwer. Und deswegen ist der Bo auch so echt ein bisschen verzweifelt, weil man muss mit einem festen Holzstückchen auf ein weiches Holz reiben, damit sich an dem weichen Holz so Krümelchen lösen und die dann durch die Wärme warm werden. Und wenn man dann im richtigen Moment Stroh drauflegt, fängt es an zu brennen. Es ist nur sehr kompliziert. Man muss richtig pusten, es muss die richtige Menge Stroh sein und es dauert einfach sehr lange, bis die das rausgefunden haben. Ich hätte euch jetzt hier einfach mal, ich kann es ja mal hochhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf die Entfernung seht, wie man da mit einem Stöckchen in einer Fläche und es irgendwann anfängt, ein bisschen zu blusen. Und die zweite Situation ist die hier mit dem Feuerstein. Das dicke Runde, da seht ihr vielleicht so eine Kerbe, da wird immer und wieder reingeschlagen und dann bildet sich da so eine Kerbe und dadurch entstehen Funken. Und solche Steine finden die Archäologen tatsächlich. Und an diesem Streifen, da merken die, das muss ein Stein gewesen sein, der zum Feuermachen benutzt wurde. Das nennt sich Pyrit, dieser Stein, oder Schwefelkies. Da ist so ein bisschen Metall drin und wenn man daran reibt, dann wird es warm, platzt ab und der Funke macht Feuer. Der Zunder, den man da drauf legt, oder Stroh geht auch, aber das ist hier so ein Pilz, der an Bäumen wächst und der ist innen drin auch ganz trocken. Und wenn man den genügend trocknen lässt und aufbereitet, dann fängt der auch ganz schnell Feuer. Und die Erwachsenen kennen vielleicht dieses Sprichwort noch, dass man Zunder jemandem gibt. Und das kommt von diesem Pilz, weil der sehr schnell entflammbar ist. Ich wollte euch noch fragen, die Männer kommen von der Jagd. Wie jagen die? Was glaubt ihr? Ich habe es hier schon gezeigt, so ein bisschen. Warte, ich komme zu dir. Oder du rufst ganz... Ah, das ist super, genau.
Zum Beispiel, die bauen Löcher und tun da dann spitze Stöcke rein, dass die Tiere dann da reinfallen. Und gute dann Idee. Verstecken die sich und kommen nochmal mit den Sperren, ermorden das dann ganz.
Und bauen Fallen, genau, das ja. Ist ganz super.
Und legen dann Stöcke, also morsche Stöcke und Blätter drüber.
Dass das Tier das nicht merkt, dass da eine Grube drunter ist. Ne? Genau, so haben sie es auch gemacht. Oder sie haben mit einer Speerschleuder kurze Speere geworfen. Und haben hier zum Beispiel mit Messern, auch aus Steinen, sich alles gebaut, aus diesen spitzen und sehr scharfen Feuersteinen zum Beispiel. Hier ist mal so ein ganzes, so quasi ein Waffenarsenal von einem Steinzeitmenschen. Und damit kommt er ganz gut über die Runden. Also mit diesen Feuersteinen kann man auch das Fett von den Häuten abschaben und so. Wolltest du was fragen oder? Wolltest du nicht? Was für Tiere gab es in der Eiszeit?
Also Mammute gab es, Urzeitpferde gab es noch, Säbelzahntiger gab es und noch weitere viele Tiere.
Ganz viele große auch, ne? Du wolltest auch noch was sagen.
Doch nicht.
Hattest aber auch, glaube ich, Mammut im Sinn wahrscheinlich, oder? Und es gab auch diese Höhlenlöwen, von denen wir vorhin schon gehört haben. Und es gab Wölfe. Hier ist zum Beispiel so ein Höhlenlöwe, den ich euch mal zeige. Der war viel größer als unsere Löwen heute. Ein Drittel ungefähr größer, also so 1,70 Augenhöhe. Und die Wölfe, die gab es auch. Und ich springe jetzt so ein bisschen vor in der Geschichte, weil ich euch noch ein Stück vorlesen möchte. Die Kinder, der Fred ist mittlerweile in der Steinzeit, hat Bo und Lu sich mit denen angefreundet und hat einen Wolf befreit tatsächlich. Da hat sich ein Wolf eine Pfote eingeklemmt, der war ein bisschen in einer brenzlichen Situation und die Kinder haben da versucht, den Stein abzuhebeln und es war eine ganz schöne Aktion. Letztlich ist der Wolf befreit worden und auf dem Heimweg passiert ihnen was. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Erst ein Stückchen ohne Text und dann kommen da auch wieder Geräusche dazu. Während des Fußmarschs am Ufer entlang vertrieben sie sich die Zeit damit, Speere zu werfen. Bo zeigte Fred, wie er den Widerhaken der Speerschleuder in eine Vertiefung am Ende des Speerschafts einstecken und beides zusammen in einer Hand halten konnte. Die Speerschleuder fest in der Handfläche, den Speer darüber nur mit den Fingerspitzen. Dann suchte er sich ein Ziel auf dem Weg vor ihnen und schleuderte den Speer mit voller Wucht darauf zu. Die Speerschleuder wurde dabei zur Verlängerung seines Arms und sorgte dafür, dass der Speer schneller und weiter flog. Nach ein paar Versuchen hatte Fred das Prinzip heraus. An der Treffsicherheit musste er allerdings noch üben. Lu sah den beiden aufmerksam zu. Auch sie würde eines Tages mit Speeren bewaffnet auf die Jagd gehen. Noch waren ihre Hände einfach zu klein dafür. Dann stand er vor ihnen. Urplötzlich, wie aus dem Nichts. Bo lief es eiskalt den Rücken hinunter, denn er war derjenige, der aufmerksam sein hätte sein müssen. Er hatte die Verantwortung für seine Schwester und für Fred. Etwa 30 Meter lagen zwischen ihnen und dem ausgewachsenen Höhlenlöwen. Eine ideale Entfernung, um das Raubtier mit einem sicher geworfenen Speer schwer zu verletzen, vielleicht sogar außer Gefecht zu setzen. Nur steckten alle vier Speere im Boden, etwa eine Armlänge von ihnen entfernt. Sie hatten sie gerade wieder aufnehmen wollten, als sie den Löwen bemerkten.
Nicht bewegen und nicht weglaufen. Der Löwe ist schneller als wir. Uns sofort eingeholt.
Wir brauchen die Speere, Bo.
Ich könnte einen greifen. Vielleicht auch zwei.
Ganz langsam, Fred. Bewegt euch ganz ruhig. Und seht dem Löwen direkt in die Augen. Das mögen sie nicht. Vielleicht können wir ihn verunsichern.
Fred setzte einen stechenden Blick auf und versuchte, möglichst grimmig auszusehen. In seinem Inneren aber explodierte er. Das Blut pulsierte in seinen Adern und er hatte das Gefühl, sein Herz müsste zerspringen. Der Löwe war so groß wie er. Langsam hob Fred seinen rechten Arm, bis er mit den Fingerspitzen das Ende eines Speers erreichte. Er hatte ihn zuvor geworfen, zum Glück. Deshalb steckte er nicht so tief im Boden. Mit einem schnellen Ruck entriss er ihn der Erde. Im Augenwinkel sah er, dass Bo und Lou das Gleiche taten. Bis alle vier Speere wieder in ihren Händen waren. Der Löwe knurrte, schien sich noch nicht entschieden zu haben, ob er auf die drei losgehen sollte. Mit trägen Schritten bewegte er seinen schweren Körper hin und her, als würde er eine langgestreckte, auf dem Boden liegende Acht ablaufen. Immer wieder hob er seinen Kopf und brüllte mit weit aufgerissenem Maul in ihre Richtung. Den Blick starr auf den Löwen gerichtet, legte Bo seine Speerschleuder in die Kuhle seiner rechten Hand und hakte einen Speer ein. Jetzt könnte er ihn werfen, aber er traute sich nicht. Der Löwe war so groß und stark. Er hatte Angst, er würde ihn verfehlen oder nur leicht verletzen. Dann würde er sich erst recht auf sie stürzen. Die Gedanken schossen durch seinen Kopf. Der Löwe wurde ungeduldig. Auf einmal senkte er seinen Oberkörper, machte sich zum Sprung bereit. Das buschige Ende seines Schwanzes zuckte nervös. Er fing bedrohlich an zu knurren. Aber da war noch ein zweites Knurren zu hören. Hinter ihnen.
Der Wolf! Er muss uns nachgelaufen sein.
Aufs Eis! Über den Fluss! Wir sind leicht. Uns wird es tragen. Der Löwe ist viel schwerer. Wenn wir Glück haben, bricht er ein. Los!
Bo hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als der Wolf, den sie erst vor kurzem befreit hatten, mit einem riesigen Satz über sie hinwegsprang und mit gebleckten Fangzähnen auf den Löwen zusprintete. Im selben Moment setzte auch der Löwe zum Sprung an. Bo packte Lou am Arm und zog sie aufs Eis. Fred rannte hinter ihnen her.
Mist, verteilt euch. Das Eis ist doch schon zu dünn, es springt. Wir dürfen nicht so dicht nebeneinander gehen.
Der Fluss war an dieser Stelle nicht besonders breit. Das bedeutete, dass er tief war und die Strömung darunter stark. Wenn sie einbrechen würden, liefen sie Gefahr, von der Strömung erfasst zu werden. Dann wären sie verloren. Sie würden unter das Eis gezogen und fortgespült werden.
Versucht nur, ganz leicht aufzutreten.
Bo, ich hab Angst.
Ihr habt es gleich geschafft. Nur noch ein paar Schritte.
Fred hatte das andere Ufer bereits erreicht. Auch Bo setzte seinen Fuß gerade auf festen Grund, als er hörte, wie hinter ihm das Eis krachte.
Oh nein!
Ausgerechnet Lou, die kleinste und leichteste von ihnen, rutschte aus und stürzte. Das Eis unter ihr zersprang wie Glas und Lou schrie auf, als das eiskalte Wasser ihre Beine umspülte.
Hilf mir!
Zum Glück war auch sie schon so nahe am Ufer, dass sie im Wasser stehen konnte. Bo und Fred hatten sie schnell an den Armen herausgezogen.
Los, machen wir uns kampfbereit. Wer weiß, wie der Kampf zwischen den beiden ausgeht.
Das Zittern in seiner Stimme verriet, dass Bo auf den Löwen setzte und nicht auf den Wolf. Und genau danach sah es auch aus. Der Wolf winselte und jaulte und war gar nicht mehr so angriffslustig, wie er bei seinem ersten Sprung noch gewirkt hatte. Allerdings verfolgte er dieselbe Taktik wie Bo. Er lockte den Löwen aufs dünne Eis. Der Kampf hatte sich bereits auf die Mitte des Flusses verlagert. Das Eis krachte unter dem Gewicht der beiden, aber es hielt stand. Bo prüfte blitzschnell die Umgebung und schob Fred und Lou die Böschung nach oben vor einen leicht überhängenden Felsen.
Da, der Felsen. Er bietet ein bisschen Schutz.
So waren sie wenigstens von einer Seite geschützt, falls der Löwe unversehrt das andere Ufer erreichen
Richte
sollte.
Richte dein Speer aus, Fred. Und halte die Klinge bereit.
Bo, ich bin kein guter Jäger. Ich bin überhaupt kein Jäger. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann.
Fred, richte deinen Speer aus.
Feuer!
Was?
Feuer, Bo! Du musst ein Feuer machen! Das verjagt den Löwen!
Du weißt, wie gut ich Feuer machen kann.
Es ist unsere einzige Chance.
So, jetzt muss der Bo Feuer machen, was er überhaupt nicht kann, was er die ganze Zeit geübt hat und nicht so richtig hinkriegt. Was glaubt ihr, schafft das? Meinst du? Manchmal passieren so Sachen, ne, dass man was schafft, wenn man so unbedingt muss. Wir müssen jetzt hier Schluss machen, deswegen darf ich euch das Ende nicht verraten. Wenn ihr weiter mithören oder fertig hören wollt, wir haben natürlich CDs hier vorne am Büchertisch und ich signiere euch auch gerne was. Es gibt ja nicht nur die Frage, schaffen Bo und Ludes den Löwen zu verjagen, sondern kommt der Fred auch wieder zurück in seine eigene Zeit. Der muss ja wieder nach Hause kommen. Wenn ihr wollt, signiere ich euch. Ich bleibe einfach noch ein bisschen hier sitzen. Und ansonsten danke ich euch sehr, dass ihr hier wart und so Interesse hattet.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.